Der Predigttext, der für heute vorgeschlagen ist, steht im Brief des Paulus an die Gemeinde im Rom im 8. Kapitel. Dort schreibt er: Der Geist hilft unserer Schwachheit auf, denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst vertritt uns mit unaussprechlichem Seufzen. Der aber die Herzen erforscht, weiß, worauf der Sinn des Geistes gerichtet ist, denn er vertritt die Heiligen, wie es Gott gefällt. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausgesehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollen dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, eine Forderung, die man immer wieder an Christen stellt, ist, sie sollen mit beiden Beinen im Leben stehen. Und das ist ja auch richtig. Nur muss man nicht unbedingt Christ sein, um mit beiden Beinen im Leben stehen zu können. Das können andere zweibeinige Wesen auch. Was macht dann Christsein aus? Eine mögliche Antwort, dass jemand mit seinem ganzen Herzen in der Wirklichkeit Gottes lebt. Mit beiden Beinen im Leben und mit ganzem Herzen in Gottes Wirklichkeit. Ob das so ohne weiteres geht? Nun, mit beiden Beinen im Leben stehen, das können wir, wenn wir das Leben kennen und mit ganzem Herzen in Gottes Wirklichkeit leben, das können wir, wenn wir Gott kennen. Aber geht das zusammen? Das ist eine spannende Frage. Wie kommt Gott und unser Leben, Gottes Wirklichkeit und unsere Lebenswirklichkeit zusammen? Spannend. Und Spannung ist etwas Zwiespältiges. Oft sind wir harmoniebedürftig, das heißt, wir meiden Spannungen oder versuchen sie abzubauen. Und so gibt es Menschen, die sagen, ich stehe mit beiden Beinen im Leben, das zählt. Entscheidend ist das Leben jetzt. Gott ist mir viel zu weit weg, wer weiß, ob es den gibt und außerdem ist er egal. Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die zumindest vielleicht manchmal den Eindruck erwecken, als würden sie in höheren Regionen schweben und haben vom Leben keine Ahnung mehr. Beides sind Versuche, dieser Spannung zu entgehen. Ich löse sie auf, entscheide mich nur für eins. Aber ohne Spannung wird's langweilig. Und das Gegenteil von langweilig ist, glaube ich, spannend. Und wir wissen zum Beispiel aus der Elektrizität, Spannungen setzen Energie frei. Die brauchen wir. Und wir brauchen beide Pole, den Pluspol und den Minuspol, damit sich da was bewegt. Oder damit Licht wird. Nur ein Pol, eine Seite nützt gar nichts. Und so wird es in unserem Leben erst richtig spannend und energiereich und dynamisch, wenn wir beides haben und praktizieren. Also mit beiden Beinen im Leben stehen und mit ganzem Herzen in Gottes Wirklichkeit leben. Da sind wir auf der einen Seite ganz normale Menschen, die in dieser Welt mit ihren Mängeln und Unvollkommenheiten leben. Und die auch selber ihre Mängel und ihre Unvollkommenheiten haben, ich jedenfalls. Und auf der anderen Seite sind wir neue Menschen, die jetzt schon in Gottes Reich leben, die dazugehören, die in Gottes vollkommener Wirklichkeit leben und die von Gott gerecht und herrlich gemacht sind, wie es hier heißt. In dieser Spannung lebt eigentlich jeder Christ. Ein Christ lebt in dieser Welt, aber Gott hat in sein Leben eingegriffen und wirkt in seinem Leben. So hat er ein neues Fundament, er hat ein neues Ziel, er hat einen neuen Sinn im Leben und ihm stehen neue Kräfte zur Verfügung. Heißt das, dass ein Christ jetzt alles im Griff hat? Nein. Aber er kommt darin zur Ruhe, dass Gott alles im Griff hat, unter Kontrolle. Heißt das, dass ein Christ nun keine Schwächen mehr hat und zeigt? Nein. Aber er kommt darin zur Ruhe, dass Gott stark ist und auch mit aller Schwachheit zum Ziel kommen kann. Das hat Gott drauf. Heißt das, dass ein Christ nun alles weiß und versteht? Nein. Aber er kommt darin zur Ruhe, dass Gott alles weiß und versteht. Und dass er uns alles zum Segen dienen lässt. Und so möchte ich gern zwei Dinge aus diesen Versen von Römer 8 herausgreifen. Das eine ist etwas, das wissen nicht wir, sondern nur Gott. Und das andere sollten wir wissen. Paulus schreibt, wir wissen nicht, wir wissen aber. Das erste ist das Thema Gebet. Klar ist doch, dass ein Christ mit Gott im Gespräch ist, also betet. So wie Menschen, die zusammengehören, zusammenleben, miteinander im Gespräch sind. Die reden miteinander, das gehört zu ihrem Alltag, da muss man Sie nicht erst ermutigen dazu, das gehört einfach dazu. Und wenn ich jemandem sagen muss, nur redet mal miteinander, dann ist da irgendwas nicht in Ordnung, da klemmt da was. Und genauso werden Gott und Mensch miteinander reden, wenn sie zusammengehören. Das ist genauso selbstverständlich wie unter uns Menschen. Und wenn ich jemanden ermahnen muss, ne, betet doch mal, dann klemmt da was zwischen Mensch und Gott. Das Gebet ist der Kanal, über den alle Kräfte und Möglichkeiten und Segnungen Gottes in unser Leben kommen. Nur so einfach ist das mit dem Beten gar nicht, oder? Also wenn jemand ein Beter war in der Bibel, dann war es neben Jesus selber der Apostel Paulus. Und selbst der schreibt hier, wir wissen nicht, was oder wie wir beten sollen, wie es angemessen ist. Unser Beten ist bei Lichte betrachtet ein großes Elend. Und ich sage, wer diese Erfahrung noch nicht gemacht hat, der hat vermutlich noch nie ernsthaft versucht, wirklich zu beten. Was macht Gott nun mit solchen unbeholfenen und oft wohl auch falschen Gebeten? Antwort, die Paulus hier gibt, er interessiert sich so sehr dafür, dass er selber mitbetet. Hier steht, der Heilige Geist packt mit an oder er legt mit Hand an. Er gibt Gebetsunterstützung, er vertritt uns sogar vor Gott. Mit Seufzern, die das ausdrücken, was menschliche Worte gar nicht sagen können. Und die Folge ist, dass bei Gott etwas Ordentliches ankommt, wenn wir unsere kläglichen Gebetsversuche starten. Gottes Geist betet für uns. Das heißt nicht, dass wir nicht mehr zu beten brauchen. Im Gegenteil, das ermutigt uns zum Gebet. Gottes Geist macht etwas draus. Und das offenbar in zweierlei Weise. Einmal wird er manches direkt vor Gott bringen. Gottes Geist betet, wenn wir ihn empfangen haben, betet Gottes Geist in uns und für uns. Und das wird Gott sicher erhören. Zum anderen möchte uns Gottes Geist gern an seinem Beten beteiligen. Er möchte uns mit einbeziehen. Und da dürfen wir lernen, auf ihn zu hören, damit unser Beten vom Geist Gottes geführt und geprägt wird. Das Neue Testament kennt ein Beten im Heiligen Geist, das heißt unter dem Einfluss und unter der Leitung des Heiligen Geistes, der uns zeigt, wofür und wie wir beten können. Also viele beten ja aus ihrem frommen Wissen heraus, was sie so abgespeichert haben, das kramen sie dann vor und wiederholen das dann. Ist übrigens relativ langweilig. Es gibt auch ein Beten aus dem Hören heraus. Was ist jetzt, was will Gottes Geist? Und da muss ich gar nicht grübeln, sondern das, was ich höre, spreche ich einfach aus. Wenn ich persönlich bete oder wenn ich mit einem Menschen bete für ihn, da kommen ganz überraschende Sachen dann. Oder auch in einer Gebetsgemeinschaft geht das. Wenn jeder hören würde, was Gottes Geist auf dem Herzen hat, dann würde das eine Linie ergeben, da würde was vorangehen, da würde eine Kraft drin liegen. Offen gestanden erlebe ich das unter uns relativ selten. Wir beten viel lieber aus unserem abgespeicherten Wissen heraus, das scheint sicherer zu sein. Aber man kann lernen, auf den Geist Gottes zu hören. Was will er denn eigentlich, was ich jetzt beten soll? Und das dann einfach nachsprechen, dann mitgehen. Dann wird Beten etwas Starkes, das wird zu einem richtigen Kraftwerk. Da kommen Dinge in Bewegung. Ich möchte dazu ermutigen. Beten im Heiligen Geist. Neues Testament kennt dann auch noch ein Beten mit dem Geist. Das sogenannte Sprachengebet, das seit Pfingsten immer wieder geschenkt wird. Gott kennt viele Sprachen. Und das Sprachengebet ist halt ein Beten in einer Sprache, die man nicht gelernt hat, aber die Gottes Geist im Augenblick schenkt. Und dann kann man vom Verstand ungefiltert beten. Es kommt einfach so. Und das ist dann etwas sehr Direktes, Unmittelbares, und viele Christen empfinden das auch heute als eine entscheidende Hilfe, was ihr Beten lebendig macht und was sie innerlich aufbaut und stark macht. Also Thema Gebet. Bei uns zunächst oft eine ganz schwache Kür, auch bei Paulus. Aber wenn Gottes Geist hier mit anpackt und wenn wir darauf eingehen, wenn wir uns das gefallen lassen, dann macht er etwas wirklich Starkes daraus. Und dann geschehen starke Dinge in uns und durch uns sogar. Und das macht Christsein echt spannend, dieses lebendige Beten. Er betet schon für mich. Das ist erstmal tröstlich, wenn ich gar nicht beten kann und gar nichts zusammenkriege, gar nichts zusammenstammle. Du darfst auch stammeln, das ist in Ordnung. Gott macht was draus und dann darfst du lernen, auf ihn zu hören und dich mit ihm eins zu machen. Dann kommt richtig etwas in Bewegung in deinem Herzen. Thema Gebet. Das andere ist mehr so das Thema Alltag, also all das, was uns da widerfährt, was wir erleben. Und da ist ja Christsein nicht nur sonniges Wandeln auf sonnigen, seligen Höhen oder so ähnlich, sondern da gibt es auch Tiefen und Schwierigkeiten und Probleme und Widerwärtigkeiten und echte Nöte. Und da wissen und verstehen wir auch als Christen oft nicht viel und haben keine Antwort. Und können auch nicht weiter. Aber wir können darin zur Ruhe kommen, dass Gott alles weiß und es versteht, uns auch in unserer Verzweiflung versteht. Und er möchte uns gerne das alles zum Segen dienen lassen. Das ist Gottes Art. Paulus schreibt hier, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Genauer übersetzt, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, Gott alles zum Guten oder zum Vorteil mitwirkt. Oder dass alle Dinge zum Guten mitwirken. Alles dient zum Guten, passt in einen Plan, der zum Guten führt. Sicher gibt es positive Erfahrungen, wo wir das leicht erkennen und sehen. Toll, dass das so gekommen ist, super, das war genau richtig so, hat es anders geplant, aber jetzt ist das richtig gut gekommen und ich bin dankbar dafür. Aber es gibt ja ebenso auch sehr schlimme Dinge oder leidvolle Erfahrungen, Widriges, die uns alles vermasseln und verderben. Zumindest denken wir das so. Und ich will hier auch nichts beschönigen oder schön reden. Böses wird nicht einfach gut und wir sollten und müssen auch Böses nicht gut nennen. Wir können Böses schon so beim Namen nennen. Es gibt Dinge, die sind echt böse. Aber Gott ist gut. Und er ist so stark, dass er denen, die ihn lieben, selbst Böses noch zum Guten, zum Heil dienen lassen kann. Das heißt, Gott mengt sich sozusagen in all das Zeug mit rein. So wie Jesus sich voll in das Leben hinein gemengt hat und selbst aus dieser Kreuzigung noch was Gutes gemacht hat, aus all dem Schlimmen da. Gott mengt sich sozusagen mit rein, dass das Ganze eine Kurve, eine Wende kriegen muss, sodass es nicht zu unserem Untergang dient, sondern uns voranbringt auf Gottes Weg und uns in Richtung Gottes Heil und Segen führt. Und wer das erkannt hat oder wer dem vertrauen kann, wer das weiß, was Paulus hier sagt, denen, die Gott lieben, müssen alle Dinge zum Guten mitwirken, zum Besten dienen, der kriegt auch am ehesten innerlich die Kurve bei schwierigen Erfahrungen. Der kriegt wieder Oberwasser. Der bleibt nicht unter Wasser sozusagen. Der kommt wieder hoch. Vielleicht zunächst einmal innerlich, ehe es äußerlich sich löst. Aber er weiß, da ist noch was, was Gott jetzt vorhat und ich werde jetzt nicht absaufen. Alles Schöne und Erfreuliche, aber eben auch Misslichkeiten und Probleme und Schwierigkeiten, alles dient im Leben der Kinder Gottes dem höchsten und besten Ziel und Zweck der Welt, Gottes Heil oder dem Guten. Und wenn das in unserem Herzen gelandet ist, wenn wir das wissen, dann setzt das eine ungeheure Kraft in unserem Alltag frei. Dann können wir uns zu allem auch ein Stück wenigstens positiv einstellen. Dann sind Nervosität und Gereiztheit und Depressionen eigentlich überholte Reaktionsweisen. Dann kann ich sagen, Vater, ich verstehe das jetzt alles gar nicht. Aber ich vertraue dir. Und ich gehe und ich bleibe jetzt an deiner Hand. Und ich will jetzt an deiner Hand lernen, was ich hier lernen soll in dieser Situation. Und was jetzt mir gut tut und was mich innerlich voranbringt und was mich am Ende zum Guten zu dir führt. Ich bleibe jetzt bei dir dran und vertraue, du machst es mit mir gut. Du wirst es gut machen. Unbedingt, dein Wort sagt es und du lügst nicht. Oder auch, Vater, ich verstehe das jetzt alles nicht, mich trifft das ganz hart, aber weil es mir zum Guten dient, danke ich dir jetzt in dieser Situation. Ich danke dir für das Gute, was da drin irgendwo verborgen ist oder was du dort geben wirst, auch wenn ich es im Augenblick noch gar nicht sehe. Ich erkenne nichts, aber ich vertraue dir, du hast dieses Gute schon im Blick. Und für Gutes kann ich Danke sagen. Und ich werde es erfahren. Danke Gott. Und dieser Dank aus der Tiefe, der holt uns aus der Tiefe schon. Weil Gott gut ist und weil er alles zum Guten mitwirkt, mitwirken lässt. Ihr Lieben, mit beiden Beinen im Leben stehen, das ist zu wenig. Das kann jedes Zweibeinige gewesen. Denn wie ich mit meinem Leben fertig werde und wie ich zum Ziel komme, das bestimmt nicht das Leben, Das bestimmen nicht die Umstände. Das bestimmen nicht andere, nicht ein Schicksal oder so etwas, sondern das entscheiden meine Reaktionen auf die Umstände, wie ich reagiere. Das entscheidet, was draus wird. Und entscheidend ist hier, es entscheidet sich daran, ob Gott in dem Allen drin ist, was ich da durchmache, ob er sich sozusagen mit reinmengt, und ob ich das anerkenne, auch wenn ich es noch nicht sehe, aber ob ich ihm vertraue, Gott, du bist mit drin. Und dass ich so in seiner Wirklichkeit lebe. Wir wissen nicht, was wir beten sollen, ein großes Elend. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Da kann sogar auch ein großes Elend mit dazugehören. Mag das Gebet schwach sein, Gott macht was Starkes draus. Und deshalb lohnt sich Beten mehr als alles andere. Und mögen die Umstände schlecht sein, Gott macht was Gutes draus, beziehungsweise lässt es mir zum Guten dienen. Und deshalb mit beiden Beinen im Leben stehen und dabei Gottes Wirklichkeit sehen. Das ergibt ein spannendes Leben, das sich lohnt. Und das wünsche ich uns allen, egal wie alt wir sind, das kann immer noch hineinkommen. Der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen. Wir beten. Gott, du bist gut. Du bist nicht auf unsere Stärke angewiesen. Deine Kraft reicht aus. Du bist nicht einmal auf unsere Güte angewiesen, denn deine Güte will uns verwandeln und lässt uns alles zum Guten dienen. So müssen wir nicht mehr verzweifeln. Weder über uns selber, noch über andere, noch über diese Welt. Danke für das Geschenk des Glaubens, der in dir zum Frieden und zur Stärke und zum Guten findet. Herr, wir sind angewiesen auf den Beistand deines Heiligen Geistes, dass er uns für dich lebendig macht und der dein Wort für uns zur Lebenswirklichkeit macht. Wir bitten dich, dass du ihn sendest oder neu sendest in unsere Herzen, in unsere Gemeinde, in deine Kirche, dass er aller Schwachheit aufhelfen kann und alles zu dir führt und uns alles von dir her sehen lässt. Wo wir uns selbst sehen und leben, wird es dunkel. Wo wir auf dich sehen und dir leben, wird es hell. Lass doch dein Licht zunehmen in uns und unter uns und dass wir selber zum Licht werden für andere. Wir bitten dich für Menschen, die unter ihrer Schwäche, die unter Krankheit, unter schwerem Erleben, unter Traurigkeit leiden. Lass ihnen deine Hilfe aufleuchten und gib auch uns Liebe, Vollmacht und die nötigen Gaben, um anderen zu helfen und sie hinzuweisen auf dich, den großen Helfer und Retter. Lass doch bald zum Ziel kommen, was noch verloren ist, in uns und um uns, ja, unsere ganze Welt im Großen und Kleinen. Amen.